Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Für mich ist es fast schon der Start in die Ferien. Wir dürfen heute Mittag packen und dann ab Montag sind wir für eine Woche in Belgien. Da freue ich mich drauf. Aber ich habe mich sehr gefreut, diesen Gottesdienst noch mit euch feiern zu können. Wir haben letzte Woche damit angefangen, über Markus 4 nachzudenken. Markus 4 ist natürlich ein Teil aus dem Markus-Evangelium und wir haben eine Predigtreihe, wo wir darüber nachdenken, was heißt es eigentlich, mit Jesus unterwegs zu sein. Wir wollen ja Jesus zuhören, wir wollen von ihm lernen, wir wollen uns von dem prägen lassen, was er sagt. Und das hat natürlich einen bestimmten Grund, denn Jesus ist ja nicht irgendwer. Wer am letzten Donnerstag Himmelfahrt gefeiert hat oder zumindest sich daran erinnert hat, dass Himmelfahrt war und nicht Vatertag, also Vatertag kann man natürlich auch feiern, zumindest in Deutschland macht man das dann gleichzeitig mit Himmelfahrt, der weiß, dass Jesus was Besonderes ist. Denn die Himmelfahrt deutet ja in verschiedener Hinsicht darauf hin, dass Jesus nicht so war wie du und ich, sondern dass er von Gott in diese Welt gesandt wurde, dass Gott selbst Mensch geworden ist, dass er zum Vater gegangen ist und Jesus hat ja auch gesagt, dass er wiederkommen wird. So zeigt dieser Tag, dass Jesus eine besondere Bedeutung hat für unsere Welt und für unsere Geschichte und wir feiern das immerhin so, dass wir nicht arbeiten. Ne? Die meisten zumindest. Jesus hat eine besondere Rolle und im Johannesevangelium lesen wir am Anfang mal, Johannes 1, Vers 18 kann man nachlesen, niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Das bedeutet, Jesus ist Gott selbst, der zu uns gekommen ist, um uns zu erzählen, wie Gott ist. Wir selbst können uns ja kein Bild von Gott machen. Wir können mutmaßen, wir können diskutieren, wir können Vorschläge unterbreiten. Aber wie Gott wirklich ist, das erfahren wir nur von Gott selbst. Und das ist ja das Spezielle an unserem Glauben, dass wir glauben, Jesus, Gott, spricht zu uns. Mal grundsätzlich durch die Schöpfung. Dass er was von seiner Größe zeigt, von seiner Majestät, von seiner Weisheit. Aber auch durch sein Wort. Und durch das, was Jesus gesagt hat, dass er was von sich preisgibt, dass er sich selbst offenbart, nennt es die christliche Theologie. Oder Offenbarung heißt, ich zeige etwas, was geheim war, was jemand nicht wusste, mache ich für andere zugänglich. Und das war ja eines der Ziele Jesu. Und deswegen ist es auch Jesus wichtig, dass wir darüber nachdenken, welche Bedeutung hat Gottes Wort für unser Leben. Jesus setzt sogar noch mal eins drauf. Er sagt nicht nur, wer mein Wort hört, der ist gut informiert, sondern er sagt in Johannes 5, Vers 24, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Ewiges Leben heißt Leben aus der Quelle Gott, aus der ewigen göttlichen Quelle, Leben in Gemeinschaft mit Gott. Ewiges Leben ist Leben, was nicht aufhört und deswegen fügt er an, auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod zum Leben getan, vom Tod zum Leben. Wir alle kennen nur den Schritt vom Leben zum Tod. Niemand von uns kennt von Natur aus den Schritt vom Tod zum Leben. Aber Jesus beansprucht, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat. Also er betont, welche Bedeutung sein Wort hat. Nicht nur Information, sondern sogar Leben schaffen dort, wo eigentlich kein Leben ist. Leben geben dort, wo Leben zu Ende ist. Deswegen haben Christen eine Hoffnung über den Tod hinaus. Deswegen leben Christen heute schon in der Gemeinschaft mit Jesus ein qualitativ anderes Leben, weil sie mit Gott leben, ewiges Leben. Und in Markus 4 spricht Jesus einige Zeit über die Bedeutung von Gottes Wort und spricht darüber, wie Gottes Wort seine Kraft in unserem Leben entfalten kann. Welche Bedingungen es dafür braucht. Und er verwendet dafür ein Bild, ein Gleichnis aus der Natur. Er spricht von einem Samenkorn, dass es das Wort wie ein Samenkorn ist, was auf die Erde fällt. Und dann gibt es unterschiedliche Arten von Böden. Es gibt Menschen, die sind wie Wege, verschlossen, zugetrampelt. Da fällt das Wort hin und es kommt ein Vogel und pickt das Wort auf und weg ist es. Das kann gar keine Wurzeln schlagen. Die hören das, aber hören nicht hin. Und es gibt Menschen, die sind wie so ganz dünne Erdschicht auf Fels, sagt Jesus. Wenn da das Wort darauf fällt, dann schlägt es Wurzeln, aber es schlägt keine tiefen Wurzeln. Und wenn dann Widerstand kommt, wenn Leute anfangen, uns auszulachen, weil wir an Jesus glauben, dann ziehen wir sozusagen die Wurzeln ein und machen uns, im wahrsten Sinne des Wortes, vom Acker. Kein beständiger Wurzeln, keine fruchtbringende Saat. Und es gibt Menschen, die sind wie so ein Samenkorn, was auf den Boden fällt. Und dann gibt es andere Dinge, die wichtiger sind. Geld, Reichtum, Ruhm, Anerkennung, alles Mögliche kann einem wichtiger werden als Gott und sein Wort und das, was er mit unserem Leben vorhat. Und dann gleichen wir einem Samenkorn, was mitten unter die Dornen fällt und sich entwickeln kann. Aber es gibt auch guten Boden, sagt Jesus. Das sind Menschen, die hören das Wort. Sie hören das Wort, nehmen es auf und bringen Frucht 30-fach, 60-fach und 100-fach. Darüber haben wir letzten Sonntag geredet. Und ich möchte es heute gerne noch mal ein bisschen vertiefen. Wie kann Gottes Wort seine Kraft entfalten? Und etwas, was mir aufgefallen ist, als ich diesen Text gelesen habe, und es ist Kapitel 4, Vers 1 bis 25, aber ich lese nicht alle Verse, sondern ich greife heute einige Verse heraus, die ich denke besonders wichtig sind. Eines, was mir aufgefallen ist, ist, dass Jesus die Leute immer wieder aufmuntert, ermutigt, zuzuhören. Ganz komisch, hä? Jede Mutter kann das nachvollziehen. Rede ich eigentlich an eine Wand ran? Also ich kann es als Vater auch nachvollziehen, wenn ich mit meinem Sohn rede. Wenn ja heute Muttertag ist. Also Jesus bringt Aufforderungen zum Hören. Pass mal, ich möchte euch das gerne vorlesen, wo das überall in diesen wenigen Versen vorkommt. Jesus beginnt dieses Gleichnis mit der Aussage, mit der Aufforderung, hört zu. Und das Gleichnis endet in Vers 9 mit der Aussage, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Und dann erklärt er, dann kommt er später, die Jünger kapieren nicht, was Jesus mit dem Gleichnis meint. Kommen wir gleich noch drauf. Und dann erklärt er ihnen, seinen Jüngern, euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen, den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündet, denn mögen sie auch sehen, sie sollen nicht erkennen, und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Da kommt das Nicht-Hören vor. Und dann fügt Jesus noch zwei weitere Gleichnisse an. Einmal das Gleichnis von der Lampe. Und er sagt, eine Lampe macht nur dann Sinn, vor allem in damaliger Zeit, wenn man sie im Raum aufhängt, damit sie Licht gibt. Nicht, wenn man sie unters Bett stellt. Und dann sagt er wieder, wenn jemand Ohren hat und hören kann, dann höre er. Und er schließt daran an, achtet auf das, was ihr hört, fuhr Jesus fort. Achtet auf das, was ihr hört. Mir ist es wichtig, dass das, was ich sage, dass das ja nicht einfach nur meine Gedanken sind. Und deswegen möchte ich das als allererstes betonen. In all dem, was Jesus sagt, ist es ihm wichtig, ich habe heute mal versucht, wieder ein bisschen meine künstlerische Ader zu benutzen, ja. Im Büro sah es schön aus. Das soll ein Ohr sein, hä? Jesus ist es wichtig, dass man ihm zuhört, dass man hinhört. Und das ist eines der wesentlichen Probleme, wenn die Saat nicht aufgeht, ist, wenn kein Hören da ist. Jesus hatte viele Zuhörer. Ihm sind ja die Massen gefolgt. Er konnte nicht einfach in jedem Ort predigen, weil die Leute ja so massenhaft gekommen sind. Deswegen hat er oft außerhalb von Ortschaften gepredigt. Auch bei dieser Predigt stehen Massen von Leuten da, die hören ihm zu. Aber Jesus ist es wichtig, dass sie genau hinhören, dass dieses Hören nicht an der Oberfläche bleibt, sondern dass es ein intensives Zuhören ist. Er ermahnt die Jünger ganz besonders, achtet auf das, was ihr hört. Und das zeigt ja, dass es nicht nur darum geht, als Christ die Bibel zu lesen. Wir betonen das immer wieder, dass es ein Reichtum ist, die Bibel zu lesen. Und ich persönlich finde es so schade, dass die Bibel in unserer Gesellschaft so einen schlechten Ruf hat. Ich merke immer wieder, wie die Bibel mir Kraft gibt, wie sie mir Quelle von Inspiration ist und Weisheit und Wahrheit. Ich merke, wie mir das hilft, mein Leben zu leben, als Vater, als Ehemann, als Pfarrer, als Bürger in dieser Gesellschaft, dass ich lerne, was wichtig ist und was wahr ist. Und wenn wir die Bibel entwerten, wenn wir sagen, das ist doch gar nicht Gottes Wort, es lohnt sich doch gar nicht, die Bibel zu lesen, wenn wir solchen Märchen glauben, dass die Bibel gefälscht ist, dass sie schlecht überliefert ist, dann können wir gar nicht zuhören. Und das ist ja doch das Entscheidende, dass ich mir nicht selber einbilde, wer Gott ist, sondern dass ich mir von Gott sagen lasse, wer er ist und wie er ist. Das unterscheidet uns doch als Christen von anderen Religionen, dass Gott spricht, dass er sich selbst offenbart, dass er nicht irgendwo eine Statue ist, die rumsitzt oder eine Vorstellung ist, die wir uns gemacht haben, sondern dass er sich durch die Geschichte hindurch offenbart hat. Mit seinen Worten, mit seinen Taten. Und deswegen soll das Hören einen Stellenwert in unserem Leben haben. Wir haben sogar als Gemeinde gesagt, wir wollen 3 Schwerpunkte verfolgen, neben dem, dass wir bekannt dafür sein wollen, dass wir Jesus nachfolgen, dass es um Jesus geht, wollen wir Beziehungen, einen Schwerpunkt auf Beziehungen legen, wir wollen einen Schwerpunkt auf Familien legen, wir wollen für Familien da sein, Familien dienen und wir wollen auf Gott hören und handeln. Und wir merken, wie wichtig Jesus das Hören ist. Ohne Hören auf Gott keine Frucht. Ohne Hören auf Gottes Wort kann Gottes Wort seine Kraft nicht entfalten. Und ich glaube, Hören ist mehr als einfach nur lesen. Wir merken das ja, die Jünger verstehen es zunächst mal nicht. Manche sind da ganz erstaunt. Wenn man diesen Bibeltext mal liest, soll ich erstmal so darstellen. Wenn man diesen Bibeltext liest, wenn man über die Predigten Jesus nachdenkt, dann sagt man ja ganz oft, ja, Jesus hat ganz praktische Beispiele genommen. Anschaulich, verständlich. Jawohl, das stimmt. Aber was machen die Jünger? Die gehen zu Jesus und sagen, erklär uns mal bitte dieses Gleichnis mit dem Samenkorn und mit dem Ackerfeld. Wir haben das nicht verstanden. Also Jesus predigt zwar verständlich, aber sie verstehen es nicht. Jesus predigt anschaulich, aber die Menschen verstehen es nicht. Und so kommt es zu einem Prozess, der für das Hören und vor allem auch fürs Verstehen wichtig ist. Weil ich glaube, das Hören, von dem Jesus spricht, das soll doch ins Verstehen münden. Und was machen die Jünger? Sie stellen Jesus Fragen. Sie stellen Jesus Fragen und dann kommt's zum Verstehen. Dann begreifen sie, weil er ihnen erklärt, was Gottes Wort für ihr Leben bedeutet. Was dieses Gleichnis von der Saat und dem Bauer ist, erklärt Jesus ihnen. Was das Samenkorn ist, dass es Gottes Wort ist. Was dieser Weg ist, was der felsige Untergrund ist, was die Dornen sind, das erklärt Jesus und lädt ein zum Verstehen. Und am Ende dieser ganzen Gleichnisgeschichte, fast am Ende von Kapitel 4, Vers 33, heißt es, Jesus gebrauchte viele solche Gleichnisse, um den Leuten das Wort Gottes zu verkünden, dass sie es verstehen konnten. Er sprach ausschließlich in Gleichnissen zu ihnen, seine Jünger aber legte er alles aus, wenn er mit ihnen alleine war. Also wir merken, im Leben der Jünger gab es einen Prozess. Jesus spricht in Gleichnissen öffentlich. Und wenn sie zusammen sind, wenn sie alleine sind, dann erklärt Jesus ihnen, was es bedeutet. Dann schließt das ihnen auf. Dann beginnt Frage und Antwort. Jesus, was hast du damit gemeint? Ich verstehe das nicht. Und so führt die Predigt das Wort in eine Beziehung, in eine Gemeinschaft, in ein Gespräch, was in ein tieferes Verstehen mündet. Ohne die Beziehung zu Gott, ohne das Hören auf ihn, ohne das Nachfragen, bleibt Gottes Wort ein Rätsel. Und das ist es, was Jesus hier auch beschreibt. Er sagt, wer nicht verstehen will, dem wird das immer ein Rätsel bleiben. Es klingt vielleicht ein bisschen drastisch, manche sind schon erschrocken, als sie das gelesen haben. Jesus sagt in Vers 11, euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen, den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündet. Denn mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen, und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Wow. Jesus beschreibt hier zwei Gruppen. Er beschreibt Jünger, die sich um ihn scharen, und er beschreibt Menschen, die draußen sind. Er spricht von drinnen und draußen, und er spricht davon, dass sein Gleichnis zwei Wirkungen haben. Die einen verstehen's und die anderen verstehen's nicht. Für sie wird das, was Jesus sagt, immer ein Rätsel bleiben. Für sie ist es konfus. Sie versuchen dem selber einen Sinn zu geben, aber sie kommen dem nicht auf den Grund. Und sie erleben, dass Gottes Wort für sie zum Gericht wird. Es wird ihnen, bahnt ihnen eben nicht den Weg zu Gott. Es bahnt ihnen nicht den Weg zur Umkehr. Es bahnt ihnen nicht den Weg in die Gemeinschaft mit Gott. Sondern es bleibt ihnen ein Rätsel und sie wenden sich ab. Sie hören Gott nicht mehr zu. Es kommt nicht zum Verstehen. Und jetzt könnte man meinen, wow, Jesus, was sagst du da? Das sind ein paar Auserwählte, denen erklärst du alles und alle anderen sind dir egal, die sollen nicht mal Vergebung finden. Nein, 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 das sagt Jesus nicht. Denn die Gruppe der Jünger war und ist nie geschlossen. Die Gruppe derer, die sich um Jesus scharen, war und ist nie geschlossen. Jesus hat nie zu jemandem gesagt, dich will ich nicht in meiner Runde, dir beantworte ich keine Frage, dir erkläre ich nichts. Seine Gleichnisse sind Einladungen, ins Gespräch zu kommen, zu verstehen, was hast du mir zu sagen für mein Leben? Was bedeutet es, was du sagst? Was für einen Wert hat dein Wort? Im längsten Psalm der Bibel, im Psalm 119, Vers 162, schreibt der Psalmbeter, ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der reiche Beute macht. Ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der reiche Beute macht. Wenn ich mit dem Noah an seinem Geburtstag mit meinem 6-jährigen Sohn auf Schatzsuche gehe, Wir haben es schon gemacht, dass wir Piraten gespielt haben oder eine Landkarte hatten und so. Hey, da werden die Augen groß, wenn er den Schatz findet. Auch beim Geocaching. Manchmal ist die Enttäuschung, dass man nichts teilen kann oder unsere Schnitzeljagd mit GPS-Gerät. Aber immer wieder ist ein Jubelschrei und was ist drin? Und ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der große Beute macht. Vielleicht würden wir schreiben, wie jemand, der eine Gehaltserhöhung bekommt. Wie jemand, der einen Bonus ausgezahlt bekommt. Wie jemand, der unerwartet ein Geschenk bekommt. Ich freue mich über dein Wort. Was ist unsere Haltung Gottes Wort gegenüber? Sind wir bereit, ihm zuzuhören? Wollen wir verstehen? Stellen wir ihm Fragen? Treten wir mit ihm in Beziehung? Oder lassen wir das einfach abprallen an uns, sagen, jawohl, ist richtig, oder wollen wir verstehen? Ich glaube, Jesus ist es wichtig, dass Gottes Wort seine Kraft entfalten kann, denn eigentlich sagt er ja im letzten Vers von diesem Gleichnis, dass es Menschen gibt, da bewirkt dieses Wort etwas. Da bringt es Frucht 30, 60, 100-fach. Und ich stelle mir vor, dass er damit meint, hey, da hat mein Leben Wirkung, Auswirkung. Da bekommt mein Leben Sinn und Bedeutung. Da erhält mein Leben Orientierung. Und deswegen ist es so wichtig, auf Gottes Wort zu hören, weil Gottes Wort uns Dinge gibt, die wir selbst uns nicht geben können. Jesus sagt ja sogar zu seinen Jüngern, euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Da möchte ich noch einen Moment stehen bleiben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Was meint Jesus damit? Wenig später sagt er, bringt man etwa eine Lampe in einen Raum, um sie unter ein Gefäß oder unter das Bett zu stellen? Nein, man stellt sie auf den Lampenständer. So gibt es auch nichts Geheimnis, was geheim bleibt. Alles ist dazu bestimmt, offenbart zu werden. Und es gibt nichts Verborgenes, was verborgen bleibt. Alles soll bekannt gemacht werden. Wenn jemand Ohren hat und hören kann, der höre. Warum geht es da um Geheimnis? Ich glaube, viele Menschen damals haben Jesus überhaupt nicht verstanden. Er hat überhaupt nicht in das Erwartungsschema des Judentums gepasst. Er hat nichts gegen die Römer unternommen. Er hat sich nicht auf die Seite der religiösen Elite geschlagen. Für sie war Jesus ein Rätsel, auch für die Jünger. Als Jesus sagt, ich gehe ans Kreuz, um für die Menschen zu sterben, ich will mein Leben geben, damit ihr mit meinem Vater in Verbindung leben könnt, da haben die Jünger gesagt, nein, du musst doch nicht sterben. Jesus hat sich ein Schwert genommen, Petrus hat sich ein Schwert geholt, um Jesus zu verteidigen. Die Leute haben nicht verstanden, dass es nicht nur um sie geht, sondern dass es um Gott und sein Reich geht, das Geheimnis seines Reiches. Und Jesus hat nie gesagt, Jesu Botschaft war nie nur, hey, ich möchte dir Vergebung geben, damit du eine gute Beziehung zu Gott hast. Das ist zu wenig, wenn wir nur das von Jesus hören. Jesus hat immer gesagt, ich möchte dich einladen, Teil meines Reiches zu werden, Teil meines Plans zu sein, Teil meines Ziels zu sein. Es geht hier um Gottes Sache. Und darum geht es. Deswegen bin ich auf die Erde gekommen, um euch zu zeigen, wie Gott ist, was er vorhat, wie Leben unter seiner Herrschaft aussieht, unter seiner Führung, in seiner Nähe, in Beziehung zu ihm. Dazu lädt uns Jesus ein. Nicht einfach nur uns rein zu waschen für uns selbst und dann wieder nach Hause zu gehen, sondern wir haben einen Auftrag, wir haben eine Bedeutung für diese Welt, für Gott. Gott möchte uns gebrauchen. Und deswegen sagt er, es macht doch keinen Sinn, wenn du das Licht hast, was dir die Geheimnisse von Gott und Jesus und seinem Plan und von seiner Kraft und von seiner Wahrheit zeigt und du stellst das Ding unter ein Bett. Nimm Gottes Wort raus, lies es, hör es, sehn dich danach, es zu verstehen. Lass dich darauf ein, dass Gott dir etwas zu sagen hat. Und der nächste Schritt in diesem Prozess von Gottes Wort, dass es seine Kraft entfalten kann, ist, dass ich Gottes Wort auch annehme. Dass ich es mir zu Herzen nehme. Dass ich nicht nur intellektuell Ja sage, sondern dass es mich prägt, dass es mich imprägniert, dass es Auswirkungen hat auf mich. Dass es mich nicht gleichgültig lässt, wenn wir zum Beispiel in der Bibel lesen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Oder wenn Jesus sagt, ich gebe, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Dass uns dann sein Wort eben nicht egal ist. Und wenn Jesus sagt, du sollst alles verlassen und mir nachfolgen, dass uns das eben nicht egal ist. Und wenn Jesus uns davor warnt, dass Reichtum die Kraft dass der Kampf um Reichtum, um immer mehr haben zu wollen, der Materialismus unserer Zeit, dass der unser geistliches Leben kaputt machen kann. Dass wir uns das zu Herzen nehmen und aufhören, einfach nur materielle Dinge anzuhäufen, sondern uns auf das auszurichten, was wirklich zählt. Dass wir es annehmen. Und wisst ihr, ich glaube, da kommt unser Herz ins Spiel. Da kommt das ins Spiel, was am aller schwierigsten ist. Ja, ich bin doch öpper. Ich lasse mir doch nicht einfach sagen, was richtig und falsch ist. Doch, Gott kommt und sagt, das, was ich dir sage, ist wie Licht. Es gibt dir einen neuen Blick auf diese Welt. Du kannst gerne weiter im Dunkeln leben. Du kannst mein Wort unter das Bett stellen. Du kannst aufhören, mein Wort zu lesen. Du kannst aufhören, dich danach auszurichten. Aber dann hör auf, dich zu beklagen, dass du dir ständig den Kopf anschlägst und dir die Füße wehtun, weil du überall auf die Scherben trittst, die im Weg liegen. Wieder Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist ein Licht für meinen Fuß. Dein Wort, wenn ich es noch richtig vorlesen kann, ja, Psalm 119, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe, es ist ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119, Vers 105. Und deswegen ist natürlich klar, dass es nicht einfach nur beim Annehmen bleibt, nicht nur bei dem Ja, bei dem inneren Ja, sondern dass es am Ende dann auch zu einem Tun kommen soll. Jetzt kommt meine hässlichste Zeichnung wahrscheinlich. Oh Mann. Hey, super erkannt. Alles klar, Ziel erreicht. Nein, das natürlich, dass Gottes Liebe und Gnade und Wahrheit mein Leben prägt. Dass ich zum Beispiel in allem Zorn und in allem Streit mit meinem Sohn. Also Zorn klingt jetzt vielleicht ein bisschen heftig, aber Mütter und Väter wissen das ja, oder? Manchmal reizen einen die Kinder bis zum Zorn und dann kann man Sachen sagen, die sind für das Kind nicht gut. Oder dann sagt man, du bist dumm und du bist was weiß ich was. Oder bist ein Taugenix. Oder wenn er nicht schnell genug lernt, versteht man nicht, dass man selber nicht gut genug erklärt hat. Und sagt, warum schaffst du das nicht? Und macht das Kind klein. Aber die Bibel sagt uns ja, dass Kinder ein Geschenk Gottes sind. Die Bibel sagt uns, dass Gott die Kinder liebt. Dass er in diese Welt gekommen ist, um Kinder, unsere Kinder zu Gottes Kindern zu machen. Er hat den Kindern Gaben gegeben. Und ich glaube, meine Aufgabe als Vater und Mutter ist nicht, mein Kind ein gutes, wie soll ich sagen, einfach nur stolz und selbstbewusst von sich selbst zu machen, sondern ihm zu helfen, zu verstehen, wie wertvoll sein Leben in Gottes Augen ist. Wie er geliebt ist, wie er begabt ist, wie er berufen ist. Das kann ich nur, wenn ich selbst Gott zuhöre. Von mir selbst aus würde ich gern oft meine Ruhe haben. Oder? Aber Jesus hat mir gesagt, hey, du hast eine Aufgabe als Vater. Zum Beispiel heißt es im Epheserbrief, das habe ich meinem Vater manchmal vorgehalten und inzwischen muss ich mir selber halten, das heißt, sagt Paulus im Epheserbrief, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ja? Ja? Ich weiß genau, wie ich die Schraube drehen kann, damit mein Sohn durch die Decke geht. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das ist eine Anweisung für mein Leben. Tue ich das? Tun wir das? Du sollst nicht Ehe brechen. Das heißt für uns als Männer, dass wir nicht anderen Frauen hinterher schauen. Dass wir aufhören, Pornos zu gucken. Dass wir unsere Frauen ehren und sie als wertvoll erachten, ihnen die Wertschätzung entgegenbringen, die sie haben. Tun wir das? Darauf zielt Jesus ab. Das ist Frucht. Das ist Frucht. Wenn Jesus uns sagt, geht hin in alle Welt, macht Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie, lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Welchen Anteil hast du daran? Den Auftrag hat Jesus nicht nur mir als Pfarrer gegeben, sondern uns als Gemeinde. Welchen Beitrag leisten deine Finanzen dazu, dass in dieser Welt Jesus groß wird? Menschen Jesus kennenlernen. Mütter, Väter von der guten Nachricht erfahren, die sie ihren Kindern weitergeben können. Welchen Anteil hat deine Zeit daran? Tun wir das, was Jesus sagt? Er sagt, liebt eure Feinde. Tun wir das? Klar, wir können das nicht aus eigener Kraft. Sondern wir müssen immer wieder Gottes Wort seine Kraft entfalten lassen. Wir müssen immer wieder lernen und hören, hinhören. Und deswegen sagt Jesus was ganz Erstaunliches und damit möchte ich dann abschließen. Er bringt ja in Markus 4 noch ein weiteres Bild. Er sagt, achtet auf das, was ihr hört, fuhr Jesus fort. Nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch euer Teil zugemessen werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben werden. Denn wer hat, dem wird gegeben. Aber wer nichts hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Wie ist das jetzt zu verstehen? Denn wer hat, dem wird gegeben. Aber wer nichts hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Ich glaube, Jesus ermutigt uns diesen Prozess des Hörens, Verstehens, Annehmens und Tuns immer wieder zu gehen. Und wenn wir aufhören, uns von Gottes Kraft und von Gottes Wahrheit und von Gottes Liebe und von Gottes Wort prägen zu lassen, wenn wir das einstellen, dann verliert Gottes Wort an Kraft in unserem Leben. Dann werden andere Dinge wichtiger. Dann hören wir auf andere Stimmen. Dann bleiben wir bei unserer Meinung stehen. Und dann wird das, was Gott uns gegeben hat, immer weniger sichtbar und Auswirkung werden. Wenn wir aber dauerhaft dranbleiben in diesem Prozess vom Hören, vom Hinhören, vom Fragen, ich will es verstehen, ich möchte das annehmen, was du sagst, ich möchte es tun, dann dürfen wir wachsen. Dann darf Frucht entstehen. Ansonsten gehen wir ein. Wie kann Gottes Wort seine Kraft in unserem Leben entfalten? Ich glaube, wir müssen Gottes Wort wertschätzen. Zeit haben, um ihm zuzuhören. Um ein Verstehen ringen. Und zwar nicht nur alleine, sondern im Gebet. Hey, wie oft mache ich das bei einer Predigtvorbereitung, dass ich sage, Herr Jesus, was soll ich denn da jetzt den Leuten sagen? Was bedeutet das für unser Leben? Und wie oft merke ich, dass Gott mir dann Antworten schenkt, sei es durch Gedanken, sei es durch Bücher oder Kommentare. Oder Gespräche. Aber das ist doch so was Lebendiges, wenn ich die Bibel lese, dass ich Gott sage, hey, was bedeutet das für mich? Was meinst du damit? Und dass ich es dann annehme, dass ich mir von Gott was sagen lasse. Und dass ich letztlich anfange, das zu tun. Und immer wieder bei Jesus anfange und sage, Herr Jesus, was willst du mir sagen? Und heute will ich es tun. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, du versprichst, dass dein Wort in unserem Leben Frucht bringen kann. Und ich möchte gern beten, dass dein Wort Wurzeln schlägt in meinem und in unserem Leben. Und zwar nicht nur oberflächliche Wurzeln, sondern dass es in die Tiefe hineinwirkt. Dass dieser Prozess der Veränderung, der Umgestaltung in dein Bild, die Charakterveränderung, die du, Heiliger Geist, an uns vollziehen willst, dass der stattfindet. Dass wir gestärkt werden durch dein Wort, dass wir in die Lage versetzt werden, als Eltern unseren Kindern gut zu begegnen, dass wir als Väter und Mütter Werkzeuge deiner Liebe und Gnade werden in unserer Familie, dass du uns zu Ehemännern und Ehefrauen machst, die einander segnen und die einander stärken. Ich möchte darum beten, dass du, Herr Jesus, uns dein Wort immer lieb machst. Und wenn wir dein Wort lesen, dann lass uns den Schatz erkennen, den du uns gegeben hast. Danke für die Möglichkeit, so einfach, so unkompliziert, tagtäglich in Kontakt mit deinem Wort zu kommen. Danke für die Freiheit, in der wir leben dürfen. Und danke, dass du uns dein Wort auch verständlich machen willst. Danke, Herr, für die Möglichkeit, heute damit anzufangen. Amen.